Lasst uns für einen Moment zum Gebet stehen bleiben. Wir beugen unsere Häupter. Unser gnädiger himmlischer Vater, wir sind in der Tat ein bevorzugtes Volk heute Abend, denn wir können in deine Herrlichkeit und in dein Angesicht schauen und dich unseren Vater nennen, wissend, dass wir vom Tode ins Leben hinübergegangen sind. Denn der Heilige Geist gibt uns das Zeugnis, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Und er ist unser Zeuge, dass wir die Grenze überschritten haben. Denn die Dinge der Welt, die wir liebten, sind tot. Und wir sind neu auferstanden und mit Christus in himmlische Örter versetzt und erfreuen uns seiner Gegenwart. Wie danken wir dir dafür? Heute Abend zu diesem Anlass bitten wir, dass du uns in mächtiger Weise heimsuchen möchtest. Segne diese kleine Gemeinde, die wir lieben, und die große Gemeinschaft und Liebe, die wir für sie und den Pastor haben und für alle Glieder und für diejenigen, die mit uns hier in dieser Versammlung Gemeinschaft haben. Wir beten, himmlischer Vater, dass heute Abend ein besonderer Abend wäre und dass wir seine Gegenwart noch lange gedenken. Mögen einige hier sein, die dich nicht kennen, Herr Jesus, als ihren persönlichen Erlöser, mögen sie dich heute finden. Du bist es, der in die Wüste geht und das eine sucht von den 100, das verloren gegangen ist. Möge heute Barmherzigkeit im Lager sein, und wir bitten dieses alles im Namen des Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr mögt euch setzen. Es ist so schön, hier in dieser Gemeinde heute Abend zu sein, diese feine Gemeinschaft zu haben. Und ich habe mich den ganzen Tag über gefreut über die Kostbarkeiten von gestern. Ich habe über die Versammlung geschaut und Gesichter gesehen von Menschen, die ich schon getroffen habe und aus früheren Zeiten kenne. Und ich musste mich wie üblich beeilen, hierher zu kommen. Viele waren gestern Abend hier, die ich erkannt habe aus anderen Versammlungen. Und gestern Abend sagte ich meiner Frau, was wird es wohl sein, wenn wir drüben ankommen werden? Dort werden wir stehen und sagen, da ist Bruder so und so. Wird das nicht eine herrliche Zeit sein? Wir halten Ausschau nach dem Tage und bald, bald. Ich weiß nicht wann, aber ich weiß, es wird ein herrlicher Tag sein. Nachdem Johannes die großen Dinge und die Herrlichkeit Gottes gesehen hatte, dort in der Offenbarung sprach er, komm, Herr Jesus. Er sah, dass es herrlich gewesen ist. Ungefähr vor 2 Wochen war ich in Kingston, Jamaika, und viele dachten und denken noch immer, dass Visionen nur auf der Plattform gezeigt werden. Das ist doch nicht ein Zehntel oder ein Neunzigstel von allem. Überall geschehen sie. Und nicht einmal ist eine verkehrt gewesen. Und die christlichen Geschäftsleute des vollen Evangeliums, ich war dort zu Besuch bei ihnen auf einem Chapter, und wir hatten 2 Abende Verkündigung des Evangeliums und sind bekannt geworden mit der Versammlung, habe gespürt, welch ein Geist unter ihnen ist. Und dann dachte ich, dass die Zeit gekommen wäre, für die Kranken zu beten in den nächsten Gottesdiensten. Und so war es auch. Dann sind wir in den Esssaal gegangen, in dem Hotel, in dem wir waren. Hier würden wir es einen Hof nennen. Aber dort war alles nach europäischem Stil. Man bezahlte beides zugleich, die Miete für das Zimmer und die Speise. Und viele waren zum Frühstück gekommen, wie es üblich ist bei den Geschäftsleuten des vollen Evangeliums, dass sie zum Frühstück zusammenkommen und ihre Versammlung haben. Und einer fragte, diese Visionen, die sind doch wunderbar. Wäre es nicht herrlich, wenn sie irgendwo gezeigt werden können? Und ich sagte, sicher kann das geschehen. Aber ich sagte, dadurch wird niemand geheilt. Seht, Ich habe immer gefragt, wird das eurem Glauben helfen, dass ihr geheilt werdet? Geheilt hat euch Christus schon. Diese Dinge geschehen nur, dass Gott hinzugefügt hat, einen Segen, den er verheißen hat, eine Bestätigung in diesen letzten Tagen. Wir werden noch später darauf zurückkommen. Nun, wir saßen am Tisch und ich sagte, hier ist der Heilige Geist jetzt gegenwärtig. Ihr alle kennt ja Bruder Demas Shekerian, einer meiner innigsten Freunde, und Bruder Argenbreit und andere. Bruder Sanmore, der Präsident und der Vizepräsident des vollen Evangeliums. Und ich sagte, der Junge, der hier kommt, ist krank. Und ich sagte ihm, was er hat, du hast ein Herzleiden. Und ich sagte, deine Frau ist gläubig. Und ich sagte, du glaubst, aber du fürchtest dich. Und ich sagte ihm, wer er war, woher er kommt und alles von ihm. Und er hat fast die Speise fallen lassen, die er uns bringen wollte. Und er sagt, das stimmt ganz genau. Und ich sagte, nicht ich, sondern der Heilige Geist hat das geoffenbart, was mit ihm und woher er war und was mit seiner Frau gewesen ist und was er getan hat, ehe er von zu Hause wegging und zur Arbeit kam und so weiter. Er ist fast ohnmächtig geworden. Und er sagte, ich verstehe das nicht. Ich sagte, ich auch nicht. Ich weiß nur, dass, Verzeihung, nicht Bruder Shekerian, sondern Bruder Duplessis, als ich dorthin kam und Bruder Mörser und ich sprachen über den lieblichen Geist in der Gemeinde. Das ist doch eine herrliche Sache, solch eine innige Gemeinschaft. Ist das nicht etwas Wunderbares? Das ist wirklich gut. Wir sprachen darüber und dann sagt er, Bruder Brenem, fühlst du nicht den Widerstand? Nein, gar nicht. Nein, ich sagte, die Gnade Gottes ist so gewaltig. Seine Barmherzigkeit habe ich schon manchmal ausgeschöpft, aber seine Gnade kann man niemals ausschöpfen. Und wir sprachen dort am Tisch an jenem Morgen und dann ging eine junge Frau mit Wäsche für das Hotel oder für die Hotelzimmer auf ihren Armen. Und ich sah das Licht über der Frau. Ich sagte, ruf sie zurück. Sie haben sie zurückgerufen. Und der Heilige Geist begann, ihre Not zu offenbaren und es ihr zu sagen. Sie war kein Christ. Zumindest nicht volles Evangelium gläubig. Sie hatte, als sie ein Kind war, ein Bekenntnis abgelegt. Ihre Mutter hatte sie zur Gemeinde genommen. Als sie 12 Jahre alt war, wurde sie getauft, aber ging dann später nicht mehr zur Gemeinde. Ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, sie war keine Christin. Die Gemeinde macht euch nicht zum Christen, sie hilft euch nur, Christ zu werden und zu bleiben. Er hilft euch, eure Erfahrung, euer Erlebnis und eure Gemeinschaft mit Gott zu erhalten, unter Geschwistern des gleichen Glaubens. Und ich sah vor mich hin, und Bruder Demas hat mich gerufen und er sagt, was ist los? Oh, wenn er es doch nicht gesagt hätte in dem Augenblick. Und ich sagte, so spricht der Herr. Irgendjemand, der mir nahe steht, ist im Begriff zu sterben. Und es wird ein junger Mann sein, der Blut ausspeit. Und ich fragte, wo ist Billy? Viele kennen meinen Sohn Billy Paul. Seine Mutter starb, als er noch ein Baby war und ich habe ihn versorgt und nachts hatten wir nicht genügend Kohle, um den Ofen durchbrennen zu lassen. Im Winter habe ich die Milchflasche unter meinen Arm getan und ins Bett genommen und sie warm gehalten, damit, wenn er weint, dass ich sie ihm zu trinken geben könnte. Und meine Frau sagte mir, sei ihm ein wirklicher Freund und kümmere dich um Billy, ehe sie verschied. Und ich habe mich immer um ihn gekümmert und er hat zu mir gehalten. Nun, Billy ging wohl gerade hin zu dem Garten der Hoffnung, um dort einige Aufnahmen zu machen. Und manchmal sagen die Dinge etwas, die Visionen etwas, aber wir wissen dann noch nicht, was es eigentlich ist und wen es betrifft. So wie die Propheten der Bibel. Sie schrieben, wussten aber gar nicht genau, wann und was sein wird. Und Bruder Shekerian fragte, was meinst du, was geschehen wird? Ich sagte, ich weiß es nicht, aber ich sah jemand, dessen Zähne rausgenommen waren, wird sterben und dann jemand anders wie ein junger Mann aussehend. Und ich sagte, der kann nicht sterben, der ist noch nicht bereit. Und dann fühlte ich mich geleitet, nach Jamaika zu gehen, aber nicht nach Puerto Rico. Und ihr wisst ja, es war derselbe Ort oder um dieselbe Zeit, als das Flugzeug niederging und zerschellte in Jamaika und alle getötet wurden. Und wir haben es dann ein wenig aufgeschoben. Und dann nahm uns ein Flugzeug nach Puerto Rico. Billy sagte, Papa, bist du sicher, dass wir diese Reise machen sollten? Nun, ich sagte, die Geschäftsleute haben diese Versammlungen angesagt. Ich muss gehen, es bleibt mir nichts weiter übrig. Ich muss die 2 Abende dort sein. Er sagte, denkst du an die Vision? Und dann 3 Tage später stand ich in einem Garten und habe nie etwas so Schönes vorhergesehen. Und Puerto Rico, das muss ich wohl sagen, ist eins der schönsten Orte. Bruder Softmann hat Aufnahmen gemacht dort. Ihr habt es schön hier in Phoenix und schön in Los Angeles, schön in Miami. Aber kein Vergleich mit Puerto Rico. Nie habe ich so etwas gesehen wie dort. Solch ein Garten und es war für mich wie der Himmel. Und Bruder Softmann sagte zu mir, wird der Himmel nicht so ähnlich sein wie das? Oh, ich sagte, man könnte, wohl ein Ausspruch, die Kerze nicht reichen. Und ich sagte, das hier wird alles vergehen. Hier, so schön es ist, ist immer noch Unfriede. Dort wird es schön und friedevoll sein. Und ich sagte, dort werden nicht nur Tiere wie in einem Park umhergehen, dort werden die Engel umhergehen, dort werden wir Gemeinschaft haben. Und dann sah ich meinen Vater und meinen Schwiegervater und meine Schwiegermutter vorüberziehen. Und das war gerade die Zeit, in der meine Schwiegermutter heimging. Und 2 Stunden später, als ich nach Miami kam und nach Hause angerufen habe, fragte ich, was geschehen war. Und es war, dass die Schwiegermutter gestorben war. Und sie starb, ohne dass sie die Zähne noch im Munde hatte, wie ich es gesehen hatte. Und dann war ihr Sohn, der plötzlich etwas bekommen hat und Blut ausgespien hat und im Sterben lag. Und Bruder Shekelian sagte mir, Bruder Brenem, nichts hat mich so überwältigt, wie als du dort standst und gesagt hast, was geschehen wird. Und er sagte, ich glaube, jetzt beginnt der Dienst wirkungsvoll zu werden. Möge es so sein. Möge hier in Phoenix etwas geschehen, wodurch jeder inspiriert wird und der Heilige Geist unter uns kommen könnte, das bewirken würde, dass wir die Waffenrüstung fester anziehen und vorwärts gehen. Der Herr segne euch. Nun, ich will euch nicht zu lange halten, manche müssen ja stehen. Ihr seid eine solche feine Versammlung, ich möchte den ganzen Abend hier bleiben, aber ich werde wohl nicht, nehme ich an. Gestern Abend, so meine ich, habt ihr wohl gedacht, dass ich wohl hier bleiben wollte. Und manchmal predige ich bei mir zu Hause von 9:30 oder von 10 bis 12 oder 12:30 Uhr. Seht, hören, erkennen und handeln. Irgendwann möchte ich mal über diese 3 Begriffe sprechen. Fast für ein Jahr hat der Heilige Geist mit mir verhandelt, darüber zu sprechen. Ich habe in der Gemeinde schon darüber gesprochen. Vielleicht sind die Tonbänder vorhanden. Lasst uns jetzt die Bibel aufschlagen zum 7. Kapitel des Matthäus, 7. Kapitel Matthäus, 24. Vers. Der Regen kam und die Winde wehten, und das Haus fiel nicht um, weil es auf einem Felsen gebaut war. Und jeder, der diese meine Rede hört und nicht danach tut, der ist dem verglichen, der sein Haus auf dem Sand gebaut hat. Und der Regen strömte herab und die Flut kam und die Winde wehten an das Haus. Und es stürzte ein und sein Zusammensturz war gewaltig. Möge der Herr seinen Segen zum Lesen seines Wortes geben. Ich möchte für einige Minuten über das Thema sprechen, der herannahende Sturm. Und ich vertraue zu Gott, dass wir imstande sein werden, uns dem Heiligen Geist so zur Verfügung zu stellen, denn jeder weiß, dass ich kein Prediger bin. Hier sind Prediger hinter mir auf der Plattform. Ich habe nicht die Schulung, ein Prediger zu sein, aber in meinem alten und langsamen Weg oder Weise hat der Herr mir etwas anderes gegeben zu tun. Aber ich mag es, die Zeit zu nehmen und zu erklären und bekannt zu geben, was ich vom Herrn weiß und von seiner Güte, um anderen dadurch zu helfen. Und nun sprechen wir heute Abend über den kommenden Sturm. Und ich werde sicherlich nicht die rechten Worte finden, um das auszudrücken, was ich sagen möchte. Ich hoffe, der Heilige Geist wird es offenbaren. Jesus sprach hier von einem kommenden Sturm, der jeden Mann, jede Frau einmal treffen wird. Es gibt keine Möglichkeit, daran vorbeizukommen. Der Sturm wird euch irgendwann treffen und erreichen. Und es kommt jetzt darauf an, welch ein Fundament ihr habt. Ob euer Haus diesem Wetter dann standhalten kann oder nicht. Viele Leben sind gerettet worden, weil man für den Sturm Vorbeugung getroffen hat. Und viele Leben sind verloren gegangen, weil man nicht Sorge getragen hat und der Warnung für die Stürme, die herannahen, nicht nachgekommen war. Nicht lange zurück wurde mir eine Geschichte erzählt, vielleicht habe ich sie sogar in der Zeitung gelesen, aus einer Gegend, die in Florida ist und dort kommen sehr viele Stürme. Sie kommen über das Meer und sie schlagen Häuserblöcke nieder. Und mir ist gesagt worden, dass ihre Wetterpropheten immer Ausschau halten nach solchen Stürmen. Dass, wenn sie nur feststellen können, dass sie irgendwo herannahen und das Wetter sich ändert, dass sie bekannt geben, von welcher Seite sie kommen und wann diese Stürme eintreten. Denn sie haben ihr Leben lang studiert und Instrumente eingesetzt, die Wissenschaft zur Verfügung gestellt hat, um es zu erkennen, um vorzeitig zu warnen, zu wissen, welche Geschwindigkeit der Wind hat und wie er sich dreht und so weiter. Um das also und was getan werden kann, um dem zu entgehen. Ich könnte hier stoppen und eine Stunde oder mehr darüber predigen. Dass es einen größeren Sturm bedarf und dass ein hoher Wind kommen muss, um diesen Sturm zu wenden. So ist es heute. Wir wissen, dass ein herannahender Sturm kommt. Und der einzige Wind, der diesen Sturm wenden kann, ist dieses Brausen vom Himmel, der Wind, der da herunterwehte zu Pfingsten. Mir ist gesagt worden, dass Menschen jetzt hier in der Stadt sind, die gegen den Kommunismus sprechen. Und vielleicht sollten sie es auch tun. Aber nur dagegen zu reden, hilft keinem. Wir müssen ausfindig machen, wie die Sache gewendet werden kann. Und es gibt nur eine Sache, die diesen Sturm abwenden kann. Und das ist etwas Gewaltigeres, noch ein Wind, der gewaltiger ist wie der Sturm. Und den Kurs oder die Richtung wechseln. Und diese Wetterpropheten in Florida, sie sind ziemlich genau mit ihrem Weissagen. Sie sind dort zu diesem Zweck gesetzt, um das Volk zu warnen. Ich habe gelesen, oder wie ich gesagt habe, ich meine, es war in der Zeitung, von einem Sturm vor einigen Jahren, der über Florida gekommen ist. und über die Gegenden dort. Und die Gegenden sind alle gewarnt worden. Und da war ein Nachbar, der immer im Kontakt mit dem Radio war, um zu hören, wann der Sturm sein würde. Er war ein sehr bekannter Christ. Und wenn diese Taifune kamen, die Bäume umgefegt haben, dann haben die Leute sich natürlich alle in Deckung gebracht. Und er dachte an seinen Nachbarn, der eine Hühnerfarm hatte und leichte Gebäude darauf gebaut, dort, wo die Hühner sind. Und sie haben ihr Leben lang dafür gearbeitet, um das zu haben und ihr Leben damit zu bestreiten. Und er hörte diese Nachricht und ist schnell hingelaufen zu dem Nachbarn und gesagt, nimm all die Hühner heraus und nimm sie in deinen sturmsicheren Bau, denn es kommt ein Taifun. Und dieser wird alles dem Erdboden gleich machen, was nicht fest ist. Und der Mann stand da und schaute ihm ins Gesicht und lachte und sagte, Unsinn. Ich habe diese Voraussagen schon oft gehört und nie ist etwas passiert. Und dieser christliche Nachbar war so erregt, er sagte, aber was passiert, wenn es passiert? Man hört es ja immer wieder. Ich habe es gehört und man sagt, das und das wird geschehen und es ist nicht geschehen, aber eines Tages wird es geschehen. Und es geziemt uns, dass wir jede Warnung ernst nehmen. Aber dieser Mann, er sagte, ich habe dafür gar keine Zeit, für solch eine Torheit. Ich habe die Hühnerfarm schon lang genug und habe gar keine Zeit, hier irgendwelche Vorbeugungen zu treffen. Und der Nachbar sagt, im Namen des Herrn, höre, wenn du nicht hören willst, nicht, und dann sollen deine ganze Hühnerfarm wegwehen, wenn du es willst. Und er sagte, lass deine Familie kommen, damit ich es ihnen noch sage. Och, der sagt, meine Kinder habe ich schon längst belehrt, die sollen nicht in Unruhe geraten über irgendetwas, was jemand sagt. Ich habe gesagt, sie sollen leben, wie ich lebe. Und meine Frau hört auf mich, der braucht sie gar nichts zu sagen. Die kennt sich auch aus. Und sie hört auf mich, ich bin hier der Boss. Und ich will nicht, dass meine Kinder in Aufregung versetzt werden durch solch einen Unsinn. Und der Nachbar wurde abgewendet und ging nach Hause. Und ganz plötzlich waren die Wolken da, ehe man das überhaupt begreifen konnte. So kommen die Gerichte. So plötzlich sind sie da. Ihr fragt euch, wie ist es gekommen, wie hat es kommen können? Und dieser Mann, der da Gott fluchen wollte, und sagen, wie kannst du überhaupt zu mir kommen und mir solches sagen? Das ganze Ding ist weggeweht in einem Moment. Es macht sich bezahlt, Warnungen ernst zu nehmen. Oh, ihr mögt lachen über den Botschafter. Ihr mögt sogar ihm das Leben nehmen, aber ihr könnt die Botschaft nicht töten. Sie wird weitergehen in gleicher Weise. Gottes Botschaft ist ewig. Sein Wort wird nie versagen. Paulus war erfolgreich. Er sah zu, wie Stephanus gesteinigt wurde. Aber dann kam seine Zeit und auch er hat sich Christus ergeben müssen. Und er musste sagen, jetzt sehe ich den Himmel offen, sagte damals Stephanus. Und Jesus zu Rechten Gottes. Seht, etwas hatte ihn erfasst. Seht, es war nicht der Botschafter, sondern die Botschaft hat den Paulus erfasst. Als die Stürme wehten und das Land heimsuchten, haben sie nicht nur die Küken, sondern auch den Farmer geschnappt. Und seine Frau ist in Aufregung geraten und sie wohnten ja nahe am See und der Wind hat die Wellen reingebracht und das war das Furchtbare daran. Und die Boote sind alle auf und ab gegangen und umgekippt und versunken und so weiter. Die Stürme kommen und wirbeln alles um. Und die Mutter wusste, hier ist keine Hoffnung. Nur, dass sie ihre Kinder noch retten wollte. Und sie holte die Kinder, hat sie in das sichere Gebäude genommen und ist zu dem Schornstein in dem Hause gegangen und wollte dort geborgen sein. Sie haben sich versucht, in Sicherheit zu bringen. Aber weil sie nicht gehört haben auf die Warnung, hat sie sich Vorwürfe gemacht. Aber in dieses Gebäude sind Schlangen hereingekommen, die herangespült worden sind und ihre Kinder sind gebissen worden und sind umgekommen und starben einen ganz furchtbaren Tod. Und es war einfach schrecklich. Und dann hat man die Frau später gefunden mit ihren Kindern und die Frau und die Kinder dort tot. Es macht sich bezahlt, Warnungen ernst zu nehmen. Das Erste, was man machen muss, ehe eine Warnung kommen kann, muss eine Vorbereitung für Sicherheit getroffen werden. Sonst hat eine Warnung keinen Sinn. Eine Warnung ist nur eine Stimme eines, der auch die Sache vorbereiten kann für die Gefahr. Es muss eine Vorbereitung zuerst getroffen werden und wenn die Vorbereitung getroffen worden ist, dann kann die Warnung gegeben werden, dann könnt ihr gerufen werden und eure Entscheidung treffen, ob ihr hören wollt oder nicht. Wenn ihr nicht darauf hören wollt, dann ist es eure Sache. Wenn ihr darauf hört, in Ordnung, dann seid ihr gerettet. Gott hat dieselbe Methode. Wir sind in der Methode Gottes tätig. Gott in den früheren Tagen, als die vorsündflutliche Welt da war und die Welt so böse und sündig war, dass Gott nicht länger zuschauen konnte. Gott ist ein gerechter Gott und er hat Gesetze. Und wenn die Gesetze gebrochen werden, jedes Gesetz, das gebrochen wird und keine Strafe hat, ist kein Gesetz. Ihr könnt das Gesetz Gottes nicht brechen, ohne dass ihr irgendwann dafür bezahlen müsst. Irgendwann müsst ihr es. Die Bibel sagt es, seid dessen gewiss, eure Sünden werden euch finden. Was ist Sünde? Hier möchte ich stoppen für einen Moment. Viele Leute denken, Zigaretten rauchen ist Sünde. Andere denken, Lügen ist Sünde. Ehebruch ist Sünde. Das alles sind Eigenschaften des Unglaubens. Ihr tut die Dinge, weil ihr ungläubig seid. Es gibt nur zwei Dinge. Entweder ihr seid gläubig oder ihr seid ungläubig. Wenn ihr gläubig seid, tut ihr die Dinge nicht. Wenn ihr sie tut, dann weiß ich nicht, welch eine Art von Bekenntnis ihr habt. Und wenn ihr es tut, ist die Liebe Gottes nicht in euch. Das sagt die Bibel. Es ist zu viel Bekenntnis, ohne den Besitz davon zu haben. Zu viel Sagen, ohne es zu leben. Ich meine sogar, dass wir zu viel die Predigten vorbereiten und sie nicht genügend leben. Wenn jeder von uns eine Predigt ausleben würde, wären wir alle Prediger. Und mir ist sowieso lieber, es lebt mir jemand eine Predigt, als dass er sie mir predigt. Und die Bibel sagt ja, ihr seid ein Brief geschrieben, gelesen von jedermann. So ist es am besten, die Predigt zu leben. Sünde ist, weil ihr nicht glaubt. Hat nicht Jesus gesagt, in den Tagen seines Fleisches auf Erden, hat er nicht die Menschen, die nicht gelogen haben, die nicht gestohlen haben, die nicht Ehebruch getan haben, gerechte Männer, Prediger, Priester, er sagte zu ihnen, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Warum? Weil sie nicht geglaubt haben an den Sohn Gottes. Wer nicht glaubt, ist schon verurteilt. Vor einiger Zeit habe ich einen Altarruf gegeben. Ich liebe Johannes 5,24. Wer an mich glaubt und an den er mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Wer da glaubt? Nun, jemand sagt, das ist doch sehr leicht. Nein, das ist sehr tief. Denn wenn ihr glaubt, seht, niemand kann Jesus den Herrn nennen, als nur durch den Heiligen Geist. Wenn ihr den Heiligen Geist habt, dann habt ihr ewiges Leben. Seht, wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und soll nicht in das Gericht kommen, sondern ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Vorbereitet. Und Gott sah die Bosheit der Menschen und er sah dieses ehebrecherische und böse Geschlecht und sagte ihm, ich kann es nicht länger ertragen. O dieser sündigen Welt! Ich stoppte vor einigen Tagen auf meinem Wege zum Einkauf mit meiner Frau und wir sprachen über eine bestimmte junge Dame in unserer Stadt. Es war wirklich kaltes Wetter und sie hatte einen Mantel an, der zwar gut war, aber ihr Kleid war sehr viel zu kurz und der erste Schnee war schon gefallen. Und meine Frau sagte, du weißt, die Frau ist doch nicht bequem angezogen, das ist doch nichts. Ich sagte, bestimmt nicht. Ich sagte, sie ist nicht ganz bei Sinnen. Und meine Frau sagte, weißt du nicht, dass sie zur Oberschule geht? Ich sagte, das mag möglich sein, aber das bedeutet oder besagt doch nicht, dass alles in Ordnung ist mit ihr. Nein, ich sagte, also mit dem Verstande kann etwas nicht in Ordnung sein. Wenn wir nach Deutschland gehen, ich war ja vor einiger Zeit in Deutschland in einer großen Versammlung, wo der Herr uns ungefähr 10.000 Seelen pro Abend gegeben hat. Und ich war so erstaunt an einem Abend, als ich von der Versammlung kam. Und wir gingen dann irgendwo zum Essen, waren eingeladen. Es war ja am Schluss, nach all den Versammlungen, und da saßen all die Gläubigen und tranken Bier. Amerika, Kanada, England. Das sind die einzigen Nationen, die ich kenne, die den Christen nicht erlauben, Bier zu trinken. Seht, aber die anderen betrinken sich nicht, nur wir Amerikaner. Ich habe das Bier nicht getrunken. Nach einer Weile, man hörte schon, die Leute sprechen untereinander. Was ist mit ihm los? Warum trinkt er denn kein Bier? Und ist das etwa nicht gut genug für ihn? Und Dr. Guggenbühl saß direkt neben mir, er war mein Übersetzer. Und ich sagte, worüber murren die alle so? Die wundern sich, warum du nicht trinkst. Nun, ich weiß, es steht geschrieben, mit den Römern sei ein Römer. Aber ich sagte ihm, sage ihnen Folgendes. Ich verdamme sie nicht. Aber seit meiner Geburt bin ich unter einem Gelübde eines Nazireers und ich darf keinen Alkohol trinken. Und sie haben es verstanden und haben weitergetrunken. Und in Italien, das war dieselbe Sache, und in anderen Teilen der Welt, wenn ihr in die Nationen kommt, findet ihr den Geist in diese Nationen. Seht, der Heilige Geist gab mir die Warnung damals, dass ich in Finnland nicht in den YMCA gehen sollte. Ich wusste doch gar nicht, was da sein sollte. Aber ihr wisst ja, da haben sie die Saunas und so weiter. Und später wurde mir gesagt, dass sie nicht nur Saunas haben, sondern auch Frauen dort, die Männer massieren und so weiter. Und aber nicht nur so sehr einfach, sondern leicht bekleidet. Und dieser Bruder so und so, der ging hin und all die anderen Gläubigen, alle gingen dorthin in diese Sauna. Und er sagte mir, weißt du was, das ist genau dasselbe wie eure Krankenschwester in Amerika. So sind diese Frauen hier in der Sauna, die machen das jeden Tag. Ich sag, was sagst du? Nein, so geht's nicht. Seht, Finnen, wunderbare Leute, die haben sich nichts dabei gedacht. Es ist der Geist der Nation. Überall, in jeder Nation, findet ihr einen besonderen Geist. Aber wenn ihr nach Amerika kommt, dann habt ihr es gehabt. Hier ist das Schlimmste von allem. Und wir sprachen weiter und sie sagte, aber diese Leute gehen doch zur Gemeinde. Und ich dachte, warum wird ihr Gewissen dadurch nicht verurteilt? Ich sagte, hör mal, sie sind Amerikaner. Ja, sind wir es nicht? Ich sagte, nein, wir nicht. Wir leben hier nur, sagte ich. Aber wir sind von oben her geboren worden durch den Heiligen Geist. Da ist unser Zuhause. Hier sind wir nur Pilgrime und Fremdlinge auf dieser Erde. Dies ist nicht unser Bleibe. Wir suchen die Stadt, deren Erbauer und Gründer Gott ist. Seht, wenn ihr von oben geboren seid, habt ihr den Heiligen Geist, der von Gott kommt, der eure Natur verwandelt. Seht alle, ganz gleich, was eure Verwandten oder jemand tut. Nein, hier geht's um Christen. Christen sind geboren durch den Geist Gottes. Seht, ihr Geist ist aus einem anderen Reich. Oh, ich bin so froh dafür. Es ist so einfach, wenn man der Leitung des Heiligen Geistes folgt. Oh, wie benehmt ihr euch dann? Seht, so war es. Zum Beispiel in den Tagen Noahs war Gott so böse geworden, aber ehe er den Sturm sandte, um die ganze Welt zu zerstören, hat Gott eine Vorbereitung für die getroffen, die gerettet werden wollte. Oh, ich kann Noah sehen. Er steht jetzt in der Archentür und predigt die Gerechtigkeit. Es waren nicht viele, die auf ihn gehört haben. Vielleicht wie heute, sie wollen Unterhaltung, nicht das Evangelium. Oh, wehe diesen Hollywood-Evangelisten, die sich fürchten, die Sünde Sünde zu nennen. Wir brauchen alte, altertümliche Prediger, die wie Holzfäller aus dem Walde kommen und die keine Furcht haben, das Evangelium nicht zu predigen, die nicht Handschuhe anziehen beim Predigen, sondern die das Evangelium so frei predigen, das Kommen des Herrn verkündigen und das Gericht dem Ungläubigen ankündigen und die Seligkeit dem Gläubigen verheißen. Seht, ganz gleich, was die Menschen darüber sagen. Ich werde meine Generation warnen. Ich möchte, dass sie gewarnt sind. Ich kann Noah in der Tür sehen, dort in der Arche. Oh, ich möchte glauben, dass es nicht so war, aber es war so. Noah stand dort. Und die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden, ich kann Mose später sehen, wie er das Blut an die Türpfosten strich, die einzige Möglichkeit, vom Gericht bewahrt zu bleiben. Das Blut des Lammes wurde angestrichen. Jesus ist heute die Tür. Er ist die Tür zu der Schafherde. Die Prediger des Evangeliums stehen da, weisen auf die Tür hin. Und sie glauben mitsamt der Versammlung und bitten andere, kommt in Sicherheit. Ohne Zweifel haben viele gelacht über Noah, haben Spott getrieben. Die Bibel sagt es, dass Spötter waren. Sagen, hören, wie ungefähr so, Noah, wenn du nicht eine bessere Unterhaltung für uns hast, können wir auch zu Hause bleiben. Die Welt heute und Amerika besonders will das Evangelium nicht. Sie wollen Unterhaltung. Sie müssen etwas haben, wodurch sie unterhalten werden. Kräftige Musik, schwere Musik oder irgendeine Party, irgendwo die Wiener geröstet werden und so weiter. Anstatt dass das Gericht verkündigt wird und die Kraft der Auferstehung des Herrn offenbar wird unter den Gläubigen und die Warnung gegeben wird. Aber das Gericht beginnt am Hause Gottes, nicht Partys, Gericht. Lot wurde gewarnt. Und als die Engel, obwohl er nicht begriff, dass es Engel waren, als sie hingingen und die Botschaft war, komm heraus aus diesem sündigen Ort. Gott hatte einen Weg bereitet des Entkommens. Komm heraus. Jesus sagte, wie es war in den Tagen Sodoms. Seht, welch ein Leben sie führten. Und Jesus hat jene Zeit mit dieser Zeit verglichen. Sündig. Was war es? Lot ging hin, aber sein Volk lachte über ihn, verspottete ihn. Und die Sünden der Stadt haben seiner gerechten Seele Qualen bereitet. Seht, und die Botschaft der Engel hatte keinen Effekt bei ihnen. Aber er wurde herausgerufen, weil das Gericht nahe war. Wenn Gott einen Sturm, ein Feuer kommen lässt über eine Stadt und sie weigern sich, die Warnung anzunehmen und herauszukommen, sie waren zufrieden mit ihren Sünden.
Es scheint, dass die Leute heute so zufrieden sind. Denn sie wollen lieber ein neues Auto, sie wollen 3 feine Mahlzeiten am Tage, ein neues Bett, wollen alles. Aber alles ist ja schön, alles ist gut, wenn Wohlstand kommt, aber vergessen wir dann nicht Gott? Seht, wir Prediger, wir Christen, wir sind so interessiert wie an einem Programm, dass unsere Gemeinde besser ist, bessere Sitze gemacht werden, die Sitze müssen gepolstert sein und so weiter. Und wir verlieren den Blick für das Wesentliche, die Kraft Gottes und die Dinge, die geschehen sollten von Gott aus und die Verkündigung des Gerichts. Der Engel hat nie versagt, die Botschaft zu predigen. Auch wenn man versuchte zu stoppen, sie ging weiter. Nun habt ihr beobachtet, es ist, als ob ein Mensch, der sagt einfach, ich will nicht anerkennen, dass die Sonne überhaupt existiert oder strahlt. Ich will nichts mit der Sonne zu tun haben, schließt seine Augen, geht in den Keller seines Hauses und sagt also, ich gebe nicht zu, dass die Sonne scheint. Nun, ihr sagt, Bruder Brennan, ein solcher Mensch muss doch mit dem Verstande nicht ganz in Ordnung sein. Ja, ist das nicht so mit einem Menschen, der Christus nicht annimmt? Stehen die dann nicht auf der gleichen Grundlage? Der Heilige Geist ist reeller und mehr eine Tatsache wie die Sonne. Die Sonne wird sich verdunkeln, aber der Heilige Geist wird bleiben.
Amen.
Seht, es ist nicht nur Licht für das Sichtbare, sondern Licht für die Seele. Das Licht der Herrlichkeit, das uns zu Gott führt. Aber wer Golgatha ablehnt und das Leiden Jesu Christi, der kann dem kommenden Gericht nicht entgehen. Aber Rettung ist für alle, die kommen wollen. Ich möchte lieber total blind sein physisch als geistlich. Anstatt umgekehrt. Ja, ich möchte geistliches Sehen haben. Nun, gebt Acht. Was wäre mit einem solchen Menschen verkehrt? Auch wenn seine Freunde kämen und sagen, hör mal, Jim, John oder wie der Mann auch heißen mag, mit dir stimmt's doch nicht. Komm doch aus dem Keller heraus, aus dem dumpfen Ort. Was willst du da? Und er wird auch dastehen und sagen, ich bin zufrieden, wo ich bin. Lasst mich in Ruhe. Und er will nicht das Willkommen der Sonnenstrahlen, des Lichtes. Er will nicht das, was die Sonne hervorbringt und das Leben sehen. Etwas wäre verkehrt mit diesem Menschen. So ist es mit einem Mann, mit einer Frau, die in diesem Kellerraum in der Dunkelheit bleiben wollen und in der Sünde des Unglaubens verharren und sagen, die Zeiten der Wunder sind vorbei. Göttliche Heilung gibt es nicht mehr. Heiligen Geist gibt es nicht mehr. Seht, ihr weigert euch herauszukommen aus diesem Graben des Teufels und der Hölle. Seht, wandelt doch im Licht des Evangeliums. Es wird euch Wärme bringen. Oh, wie bequem wird es dann. Wir sehen das herannahende Gericht und dann den Trost des Heiligen Geistes. Man hört das Reden von der Atombombe und so weiter. Nun, wir haben einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Seht, mag kommen, was will, wir werden doch in der Gegenwart Jesu sein. Wir haben ewiges Leben. Die Alten werden jung sein, die Babys werden auch in das richtige Alter versetzt und werden bei dem Herrn sein. Welch eine herrliche Sache. Meint ihr, ein Mensch wird es ablehnen, dieses Angebot anzunehmen? Mit dem kann es nicht stimmen. Natürlich. Sicher, wenn ein Mensch das Sonnenlicht nicht hat, wird er ganz blass und blasser. Und Krankheit wird kommen. So ist es mit der Welt heute. So ist es mit den meisten unserer Gemeinden heute. Seht, wir sind der Sache anheimgefallen. Wir brauchen eine Bluttransfusion. Bleich geworden. Unsere geistliche Gesundheit ist dahin. Wir haben keinen Eifer mehr für Seelen, dass sie gerettet werden. Um Menschen zu warnen vor dem Gericht, unsere Nachbarn, unsere Freunde, den Milchmann, den Zeitungsboten, wen wir nur packen, dass wir Menschen zu Christus führen. Seht, wir sind blass geworden, bleich. Wir wagen es nicht hinauszugehen in das Licht. Und wir wagen nicht zu glauben an göttliche Heilung, an göttliche Erhaltung. Seht, was diejenigen, die da nicht herauskommen, sie bleiben. Und in der Offenbarung steht, dass die Vögel des Himmels das Fleisch von Königen essen werden. Seht, es sind Menschen, die dann sterben werden, wenn die Plagen Gottes herunterkommen. Seht, auch die Ägypter haben die Plagen in Ägypten nicht stoppen können. Nein, nur dort in Gosen, da wo das Volk Israel versammelt war, dort war Licht, dort war Bewahrung, dort war alles gut. Seht, der Heilige Geist ist heute dieser Zugang, die Tür. Heute ist in ihm die Geborgenheit, die Sicherheit. Ich war in einer Versammlung nicht lange zurück. Ich schaue hier auf einen farbigen Bruder. Ich weiß nicht, aber weshalb. Aber ich habe gesehen, während dem Predigen hat er immer mit dem Kopf schon genickt und er freute sich. Und es bringt mir einen Gedanken. Es kam ein Junge in eine Versammlung. Und sobald die Versammlung zu Ende war, kam er zu mir gelaufen und sagte, Parson, er kam aus dem Süden. Und er sagte, oh, ich möchte den Herrn Jesus heute Abend finden. Ich hatte ja gerade einen Heilungsgottesdienst. Und ich sagte, natürlich, mein Bruder, ich bin mehr als froh, dich zu ihm zu führen. Und nachdem er sein Herz dem Herrn Jesus geweiht hatte, sagte er, vielleicht fragst du dich, weshalb ich so gelaufen kam. Und ich habe ja gehört, dass du in der Stadt bist und ich wollte dich unbedingt sehen. Ich musste kurz meine Geschichte erzählen. Weißt du, ich bin herumgewandert. Meine Mutter war eine wirklich gläubige Frau. Und ich hatte noch einen christlichen Bruder, gläubigen Bruder. Und ich war die Jüngste in der Familie. Natürlich habe ich allen Willen bekommen, wie das so bei den Jüngsten ist. Und ich habe auf nichts gehört, ob meine Mutter oder wer mir was sagte, auf keinen Verwandten, nichts. Ich wollte mein eigenes Leben. Ich wollte ein Mann sein und als Mann wollte ich leben. Und ich dachte, ein Christ, das ist was für die Frauen und für die Alten. Und dann wurde ich ein Koch. Und ich habe meinen Beruf sehr gut beherrscht. Und ich wollte immer zum Norden und zum Norden gehen. Und eines Tages war ich wieder unterwegs, habe so von Ort zu Ort bin ich gegangen. Und irgendjemand, ein Holzfäller dort, ein ganzer Camp, da ging ich dann rein und sprach den Boss dort an und sagte, hör mal, ich bin ein Koch und brauche im Moment Geld, habt ihr nicht ein bisschen für mich? Natürlich sagt er sicher, komm, wir haben eine alte Frau, eine Negerfrau, das ist ein guter Küchenchef, aber komm, ich rede mit ihr und vielleicht kann sie dich hier unterbringen für einige Tage und dann verdienst du ein bisschen und kannst wieder weitergehen. Mehr wollte er ja gar nicht. Und er hat diese alte Frau getroffen und hat ihr geholfen, 2-3 Tage. Und eines Abends hat er sich in sein Zelt gelegt und das war direkt in dem Zelt neben dieser alten Frau. Und plötzlich sieht er das Licht an die Wände, diese Zeltbahnen kommen und er hört schon das Krachen des Gewitters. Und dann hörte er draußen Stimmen. Und die sagten, oh, wir müssen uns schnell beeilen, die Pferde reinholen und uns darum besorgen, denn wir werden vielleicht nicht mehr lange hier sein. Und er hat das Zudeck von seinem Kopf genommen und er sah noch mehr. Er hatte ja Angst, aber dann sah er wieder raus und die Blitze und hörte das Donnern. Und er hörte von ihrem Gerede, dass ein gewaltiger Sturm über dieses Gebirge kommt. Und zwar, wir nennen sie den Nordensturm. Da habt ihr keine Zeit mehr, etwas zu tun. Die Berge sind so hoch, wenn der Sturm in das Tal kommt, das ist auf einen Schlag. Und dieses Blitze und Donner leitet das schon ein. Und das Gerede wurde lauter und sie wussten alle in wenigen Minuten. Und er dachte, jetzt ist doch etwas Furchtbares im Kommen. Und er sagt, ich begann zu denken, ich hoffe, dass wir nicht getroffen werden. Denn ich weiß, ich bin nicht bereit, in die Ewigkeit zu gehen. Seht, manchmal wartet ihr tatsächlich zu lange. Und er sagte, in einigen Momenten hat der Sturm eingesetzt und die Bäume wurden hin und her bewegt. Und er hörte mehr zu und die Zeltwand wurde bewegt und plötzlich hört er Schläge an der Innenzeltwand. Und sagte, eine Stimme sagte, Sohn, wie geht es dir? Willst du nicht eben mal zu mir kommen? Ich habe Licht angemacht. Sie hatte eine Laterne angezündet und sie auf eine Kiste gestellt. Und er kam und sagte, ich bin zu Tode voller Angst. Und die Frau sagt, dich möchte ich etwas fragen. Er sagt, ja bitte, bist du bereit, dem Herrn zu begegnen? Oh, dann begann ich überhaupt Angst zu bekommen in dem Moment. Nein, sagte Mutter, ich bin's nicht. Sie sagte, mach dich jetzt bereit, denn jeden Moment kannst du ihm begegnen müssen. Und dann ist es zu spät. Und sie sagte, wirst du dich mit mir hier niederknien? Und wir knieten neben dieser Seifenkiste nieder. Und er sagte, Parson, ich muss dir die Wahrheit sagen. Ich habe mich gefürchtet zu beten. Der Sturm bewegte alles, das Blitzen, das Donnern. Ich habe überhaupt nicht mehr beten können. Ich habe mich so gefürchtet, aber ich bin trotzdem niedergekniet, sagte er, weil die Tante das wollte. Und der Blitz und schon hat es wieder gekracht und der Blitz und schon hat es wieder gekracht. Aber ich habe meine Lektion gelernt, sagte er. Diese alte, geheiligte Frau, die war dort so froh und glücklich, wie sie nur sein konnte. So sicher. Und er sagte, sie sprach mit Gott, als kenne sie ihn schon von Kindesbeinen an. Sie hat überhaupt gar nichts Besorgtes gehabt und ich war zu Tode erschrocken. Nur diese Worte habe ich gesagt, Herr, wenn du mich noch leben lässt und ich einen Ort finde, wo Ruhe ist, da werde ich zu dir kommen. Tja. Und er bekam eine andere Chance. Vielleicht bekommt ihr sie nicht. Wenn die Gerichte Gottes ausgegossen werden, ist keine Chance mehr. Ihr habt eure Chance jetzt. Dies ist eure Gelegenheit. Der Sturm war über ihm. Und er sagte, Parson, Prediger, ist es möglich für einen Menschen wie mir, dass ich gerettet werden kann? Oh, seht, wenn der Tod kommt und er sagt noch, ach, dass ich mit Gott so reden könnte wie diese geheiligte Frau. Ich sagte, mein Sohn, das Blut Jesu Christi des Sohnes Gottes kann dich in den gleichen Stand versetzen, in dem die Frau war. Er war ein fein gekleideter Mann, sehr fein. Und dort auf dem Vorhof ließ sich auf seine Knie fallen und begann zu beten, hat einen schönen Anzug an und ist dort in den Schmutz niedergekniet, da wo er war, und hat sein Leben Gott geweiht. Oh, der Herr ist ein sicherer Felsen im Sturm. Wisst ihr, ein solcher Felsen ist etwas so Geborgenes, es ist etwas so Zufriedenstellendes. Wenn ihr im Sturm in eine Felshöhle kommen könnt, mehr braucht ihr nicht. Ihr seid so geborgen und sicher. Seht, die Stunde kommt und ist. Und das Versiegeln ist fast zu Ende. Das, wo jeder Mensch, jede Frau und jeder Mann auf Erden, da entweder sie sind in der Sicherheit oder sie sind nicht. Entweder drinnen oder draußen. Ihr müsst eure Entscheidung treffen. Die Sicherheit ist allein in Jesus Christus. Er ist der einzige Ort, der einzige, der ewiges Leben geben kann. Niemand kann zum Vater kommen, als nur durch ihn. Er ist unsere Arche. Der Heilige Geist gibt Zeugnis, gibt uns das Zeugnis, dass wir vom Tode zum Leben hinübergegangen sind. Und wenn wir ins Grab hineinschauen, wissen wir, dass wir hinübergegangen sind zum Leben. Und wir wissen, der Sturm wird losbrechen. Wenn ihr heute Abend nach Hause geht, tut mir einen Gefallen. Geht nicht eher zu Bett, bis ihr Offenbarung Kapitel 8 gelesen habt. Seht, das herannahende Gericht, der Sturm, die Plagen kommen. Und die werden die Erde treffen, Sturm, Blitze und Donner wird kommen. Die Wehe werden über die Nationen fallen. Menschen werden im Fleische vergehen, Krankheiten werden sie treffen, die Ärzte werden keinen Rat mehr haben. Aber erinnert euch daran, ehe das geschieht, geschieht die Versiegelung. Seht, zuerst die Versiegelung. Und dann heißt es, aber denen, die das Siegel haben, denen tue keinen Schaden. Seht, und das Siegel Gottes ist die Taufe des Heiligen Geistes. Epheser 4,30 steht, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid bis zu dem Tage eurer Erlösung. ganz gleich, wie schwer diese Arche bewegt wurde und wie der Donner oder der Blitz kam. Er spielte 1000 zu rechten und 10.000 zu linken Fallen. Du bleibst sicher, wenn du in ihm bist. Seht, der Heilige Geist ist es. Nun, in der Offenbarung lesen wir von dem weißen Reiter, von dem schwarzen und von dem roten und so weiter. Und dann heißt es, ein Maß Weizen für einen Denar und zwei Maß Gerste für einen Denar. Aber dann heißt es, aber meinem Öl und meinem Wein tut nichts zuleide. Ich lese es in der Bibel, dass Gottes Gericht naht, wo Nöte und Schwierigkeiten und Katastrophen die Nationen treffen werden. Wir brauchen den Schutz, wir brauchen die Sicherheit in Christus, in der wahren Bruderliebe und in der Liebe Gottes, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Seht, wir nehmen einander bei der Hand und sagen, lasst uns vorwärts gehen. Wir sind Bürger des Himmels. Wir lieben einander. Wir stehen zusammen in diesem großen Zweck, zu dem wir bestimmt sind. Ob ihr Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, Einheit, Zweiheit, Dreiheitsleute seid, was immer ihr sein mögt. Oh, solange das Blut Jesu Christi uns von aller Sünde reinigt und wir Gemeinschaft miteinander haben, das ist, was wir wollen. Seht, Gott hat in den Tagen Noahs auch die Tiere zur Arche kommen lassen. Sie haben die Warnung ernst genommen, sind gekommen und gingen in die Arche hinein. Seht, sie wussten, Zerstörung kommt, ein Sturm wird kommen. Gott ist derselbe Gott heute Abend. Er liebt alles, auch das, was er geschaffen hat, die ganze Schöpfung. Wenn er schon einem Tier sagen kann, einem Vogel, dass sie sich aufmachen, um der Zerstörung zu entgehen, wie viel mehr ist er bekümmert um dich und mich? Wir, seine Schöpfung. Wie viel mehr hat er für uns einen Weg des Entkommens gemacht? Wir fühlen, der Heilige Geist zieht uns in unserem Herzen. Die Stunde kommt. Wir sehen das Atomzeitalter. Wir sehen das Zeitalter der Wasserstoffbombe. Wir sehen, wie die Nationen zerbrechen. Aber Israel erwacht. Jetzt singt er, Nationen zerbrechen. Israel erwacht. Die Zeichen, die von den Propheten vorausgesagt wurden, die Tage der Heiden sind gezählt mit Nöten und Sorgen und Schmerzen. Oh, kehrt zurück, ihr Zerstreuten, zu eurem Eigentum. Das ist der Weg heute. Oh, ich liebe diese alten Gesänge. Der Tag der Erlösung ist nahe. Menschenherzen versagen vor Furcht. Seid gefüllt mit dem Geiste, eure Lampen klar und rein. Seid gefüllt mit dem Geiste. Schaut auf, eure Erlösung ist nahe. Die Stürme kommen. Aber es gibt einen Bergungsort. Oh, einen gesegneten Bergungsort in Christus. Lasst uns die Häupter beugen. Ich möchte, dass ihr aufrichtig nachdenkt in den nächsten Momenten. Habt ihr diesen gesegneten Bergungsort gefunden? Es gibt nicht zwei Bergungsorte, nur einen. Ihr mögt Glieder einer Gemeinde sein, ich habe nichts dagegen zu sagen. Aber wenn das alles ist, was ihr im Leben habt, und es nicht vergleichbar ist mit dem, was in der Apostelgeschichte geschrieben steht, wenn der Heilige Geist nicht so in euch lebt, und euer Leben dasselbe aufzuweisen hat, was in der Apostelgeschichte aufzuweisen ist, dann prüft euch selber. Wenn damals der Weinstock einen Zweig hervorbrachte und es war ein Pfingstzweig und es kommt ein anderer hervor, muss es der gleiche sein. Wird dieselbe Frucht tragen und dasselbe wird geschehen. Bleibt ihr in dieser gesegneten und heiligen Gegenwart des Herrn, seid ihr vom Tode ins Leben hinübergegangen? Oder ruht ihr auf irgendeine Gemütsbewegung, auf irgendeinem intellektuellen Erlebnis? Oder bleibt ihr fortwährend in seiner Gegenwart mit der Frucht des Geistes in eurem Leben? Langmut, Güte, Demut, Geduld. Könnt ihr es ertragen, wenn jemand über euch redet? Könnt ihr ihn so viel lieben, dass ihr von Herzen für ihn betet? Oder habt ihr selbstsüchtige Gebete und sagt, Herr, ich sollte eigentlich gar nicht für ihn beten, aber vielleicht hilfst du mir, dass ich es doch tue. Oh, was ist denn das? Warum wollt ihr nicht beten? Oh, Herr, Geist Gottes, wehe über meine Seele, Geist Gottes, wehe über meine Seele. Wenn ihr diesen Ort der Bergung noch nicht gefunden habt, kommt doch jetzt. Ich werde einmal meinen letzten Besuch nach Phoenix machen. Vielleicht ist es jetzt. Einmal wird das letzte Mal das Evangelium von diesem Podium gepredigt werden. Vielleicht jetzt. Es sieht aus, als sei das Ende sehr nahe. Israel ist zu Hause. Das letzte Zeichen, das gegeben wurde. Ich habe einen Film gesehen vor einigen Abenden, wie sie mit Schiffen heimgebracht werden nach Israel. Man fragte die Heimkehrer, kommt ihr im Heimatland zu sterben? Nein, wir kommen, den Messias zu sehen. Seht, der Feigenbaum hat seine Knospen hervorgetan. Das letzte Zeichen, das Endzeichen. Oh, seht, die älteste Fahne der Welt weht über Jerusalem, die älteste Nation. Seht, zerstreut für eine Zeit, aber kommt zusammen, Gott hat es verheißen. Und das Ende der Heiden wird dann sein. Sie schauen aus nach dem Messias. Gott wurde einmal gefragt, kannst du Israel vergessen? Er fragte, wie tief ist das Meer, wie hoch der Himmel? Messe aus. Und der Prophet sagt, ich kann es nicht. Und er sagt, Gott sagt, auch ich kann Israel nicht vergessen. Es ist ein Augapfel. Das letzte Zeichen. Jesus sagte, bitte seht den Feigenbaum, Knospen hervortun. Dann ist die Zeit nahe, vor der Tür. Israel wird zurückerstattet. Sie haben ihr eigenes Geld, sie haben alles, alles. Eine volle Nation. Und die Tage, die Endtage oder die abschließenden Tage der Heiden sind nahe. So wie es war in den Tagen Sodoms. Und er fragte, wo ist Sarah, dein Weib? Wie wusste das, was ihr Name ist und so weiter. Er sagt, im Zelt hinter dir. Und Sarah lachte in sich hinein im Zelt. Und der Mann sprach, warum hat Sarah gelacht? Jesus sagte, wenn dieses geschehen wird, ist die Zeit nahe. Ihr habt es gesehen, es ist fast vorbei. Das nächste ist das Gericht. Seid ihr in dem gesegneten Bergungsort? Möge Gott euch gnädig sein, wenn nicht. Soll ich euer im Gebet gedenken, dann hebt die Hand. Irgendwo im Gebäude, Gott segne dich, dich, dich. Das ist gut, das ist gut. Noch jemand anders? Gott segne dich, Bruder. Gott segne dich, Schwester. Gott segne dich dort. Gott segne dich, junge Frau. Gott segne dich. Ja, der Herr segne dich, Herr. Und dich. Oh, das ist fein. Noch jemand, heb doch einfach die Hände. Ihr sagt, Bruder Brennen, was meint das? Gott segne dich, Gott segne dich. Das ist wunderbar. Was meint es, Bruder Brennen, wenn ich die Hand hebe? Wisst ihr, ihr könntet es gar nicht tun. Wenn ihr nicht lebendig oder am Leben wärt, seht, die Wissenschaft weiß, dass ihr lebt, aber sie können sich nicht erklären, was Leben ist. Was ist es? Seht, das Schwergewicht hält eure Hand runter, so wie eure Füße am Boden bleiben. Aber ihr habt einen Geist in euch und der Geist, etwas bewegt euch. Jesus sagte, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn zuerst. Und alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Seid ihr nicht froh heute Abend, zu wissen, dass Gott noch mit eurem Herzen verhandelt und eine Stimme kommt und sagt, kommt in Sicherheit. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, sagte Jesus. Seht, etwas muss neben euch sein und euch sagt, ihr müsst kommen, ihr seid verkehrt. Vielleicht seid ihr zur Gemeinde gegangen, aber ihr seid noch nicht in der Arche. Wie kommt ihr hinein? Nicht nur durch Hineingehen, nein, durch einen Geist. Sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Alle Gläubigen werden hineingetauft durch den Heiligen Geist in diesen einen Leib. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. So sind wir sicher im Leibe. Oh, wenn es noch nicht seid, lasst euch nicht aufhalten vom Satan. Und euch nicht zurückhalten, dass ihr die Hand hebt. Was tut es? Ihr bricht einfach durch. Ihr hebt die Hand. Es zeigt, dass in euch eine Entscheidung gefallen ist, etwas Größeres wie ihr. Oder die Wissenschaft erklären kann. Ein Geist in euch, er überzeugt euch. Und er sagt, nehmt mich an. Und ihr wisst gar nicht, woher die Stimme kam, aber ihr habt es gehört. Und er sagt, Herr, sei mir gnädig. Ich möchte den Heiligen Geist. Ich möchte Sicherheit. Ich möchte meine Sünden unter dem Blute. Ich möchte versiegelt sein im Leibe Jesu Christi. Oh, ich möchte mich erfreuen der Strahlen der Heilung, der göttlichen Heilung und der Seele und des Leibes. Und wandelnd mit dem Lamm, ganz gleich, was die Zeitungen berichten. Wir haben gelesen, was die Bibel sagt und wir sind sicher. sind geborgen, auch wenn der Tod mich nimmt. Die in Christus entschlafen sind, wird Gott mit ihm bringen. Immer sicher geborgen. Gott segne euch, Gott segne dich. Ihr möchtet in den Bergungsort. Ist noch jemand, der die Hand nicht erhoben hat? Das ist gut, Gott segne euch. Jawohl, das ist wunderbar. Derselbe Gott, der euch überzeugt hat, dass ihr verkehrt seid, kann machen, dass ihr es recht tut. Lasst uns die Häupter beugen. Redet zu ihm in der Weise, wie es euch gegeben ist. Und wenn ihr nur sagt, wie der Sünder damals, o Gott, sei mir Sünder gnädig. Mehr konnte er im Moment nicht sagen. Und er ging nach Hause gerechtfertigt. Tut es auch, so wird auch ihr gerechtfertigt nach Hause gehen. Lasst uns beten. Unser himmlischer Vater, diese wenigen zerhackten und aufgeteilten Worte, ich fühlte geleitet, sie zu sagen, jetzt ist es geschehen. Und ich fühlte, dass ich es so sagen sollte. Ich kann wie zum Beispiel nur das Alphabet aufsagen, aber du musst die Worte formen. Und du hast auf mein armes Herz diese Botschaft gelegt, du hast die Einfachheit gesehen. Und die Botschaft ist in Liebe gemeint gewesen für das Volk, damit sie diesen Bergungsort finden und die Ruhe, die ich gefunden habe und andere. Damit sie Jesus kennen, den einzigen Retter ihrer Seele, damit er sie führe. O Gott und Vater, nimm sie in Sicherheit, nimm sie in deine Arme, damit sie geborgen sind und dem Gericht entgehen. Nimm sie an, viele haben ihre Hände erhoben. Was kann ich noch mehr tun, Herr, als ihnen sagen, glaubet. Und wenn sie glauben und aufrichtig sind, dann wäre es unmöglich, dass sie nicht das ewige Leben empfingen. Denn es steht geschrieben, wer mein Wort hört, seht, wer dein Wort hört. Auch wenn ich es nicht so recht zusammengefügt habe, du kannst es. Du hast gesagt, niemand kann kommen, es sei denn, er wird gezogen. Und alle, die kommen, denen gebe ich ewiges Leben und werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Herr, unser Gott, Herr, sie haben ihre Hände erhoben, sie wollen dich. Fülle ihre Herzen mit Güte, mit Barmherzigkeit, mit dem Heiligen Geist. Möge dieses ein Abend sein, den sie nie vergessen. Dies ist der Abend, wo sie Jesus Christus als Erlöser annehmen und fülle sie mit deinem Heiligen Geist, während wir die Häupter gebeugt haben. Wenn ihr glaubt, dass Gott mein Gebet erhört und ihr möchtet, dass ich meine Hände auf euch lege und für euch bete, während alle ihre Häupter gebeugt halten und die Musik sanft spielt. Vielleicht möchtet ihr doch kommen. Und ihr diese große Botschaft des Heils gehört habt und den Heiligen Geist haben möchtet und euer Bekenntnis ablegen und nach vorne kommen. Und ihr möchtet Vergebung und den Heiligen Geist. Und ihr möchtet Frieden. Seht, alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Aber wir werden ein Reich empfangen, das nicht erschüttert werden kann. Das ist Christus. Wollt ihr nicht nach vorne kommen? Und dass ich hier so mit euch bete. Was, wenn dies das letzte Mal wäre, wo ihr es hört? Wenn es das letzte Mal wäre, heute seid ihr gemeint. Seht, wenn der Arzt erst gerufen wird und ihr es am Herzen habt und nicht mehr könnt, eure Stunde geschlagen hat, was dann? Kommt jetzt, eines Tages werdet ihr stehen müssen. Kommt doch jetzt.